Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler. Der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
Und ich, Eliav Danz. Hallo.
Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir David Stäbner zu Gast. Und es ist ein knaller Interview geworden, das du auf keinen Fall verpassen solltest. David ist ein sehr kreativer und emotionaler Mensch, aber auch ein sehr guter Geschäftsmann, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Er ist Sounddesigner, Tonmeister und Filmkomponist. Ja, du hast richtig gehört. Er hat es bei alle drei Sachen studiert und zwar nicht hintereinander, sondern gleichzeitig, was schon unheimlich viel über ihn aussagt. Er brennt für das, was er tut. Und er ist damit wahnsinnig erfolgreich. Er wurde nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren, hat aber sich in der kurzen Zeit seines 25-jährigen Lebens schon ein kleines Imperium aufgebaut, wofür er wahnsinnigen Respekt von Eliav und mir verdient hat. Und er ist so inspirierend, er wirkt so ansteckend in seiner Euphorie und erzählt euch in diesem Interview so emotional von seinem Leben. Er erzählt euch aus seiner Kindheit, wie er trotz musikalischer Familie erst recht spät selbst zum Musiker wurde. Er erzählt, welchen Hintergrund seine Familie hat. Er stammt nämlich aus einer sehr konservativ-christlich geprägten Gemeinde, was ihn nachhaltig auch geprägt hat. Er erzählt von seiner Ausbildung als Werkzeugmechaniker, die er erst mit 18 abgeschlossen hat, dann aber gleich, so einfach war das nicht, aber er hat dann ein Dreifachstudium hingelegt, als eben, wie gesagt, Tonmeister, Filmkomponist und Sounddesigner, hat es dann abgeschlossen und schon während dem Studium darin unterrichtet an der deutschen Pop. Er erzählt euch, was es bedeuten kann, groß zu denken und wie man sich komplett ohne Unterstützung ein eigenes Geschäft aufbauen kann. Er veranschaulicht sehr emotional und sehr inspirierend diesen Zwiespalt, den er im Inneren erlebte, als sich seine Familie gegen ihn stellte, wie er immer wieder zwischen alten Verhaltensmustern, aber auch dem Drang, etwas Neues sich aufzubauen, hin und her pendelte. Und es wird so klar, dass man einfach ein bisschen Mut braucht und eine Motivation. Und seine war es, einfach glücklich zu sein. Weil das, was ihm vorgelebt wurde, was er so gelernt hat, was Leben bedeutet, hat ihn nicht erfüllt. Und deswegen hat er sich jetzt seine eigene Erfüllung gesucht. Und wir sind mega, mega stolz, dass wir das mit euch teilen dürfen und wünschen euch ganz viel Spaß im Interview mit David Stäbner. Also, herzlich willkommen, lieber David Stäbner, in unserem Podcast Entwicklungskünstler. Gleich die erste Frage, wenn dich jemand überhaupt nicht kennt, wie beschreibst du deine aktuelle Tätigkeit?
Also ich sag tatsächlich eigentlich immer die drei Bereiche, wo ich auch tätig bin. Und meistens kann man ja damit schon was anfangen. Also es wäre quasi so Sounddesigner, Filmkomponist und Tonmeister. Und wenn man es jetzt kurz beschreiben müsste, Tonmeister ist typisch eher so tontechnische Tätigkeit wie Studio Recording, klassische Aufnahmen, alles was so damit zu tun hat. Sounddesigner ist eben Sounds bauen, designen, selber kreieren und Filmkomponist ist eben dann alles was mit Musik zu tun hat und die ganze musikalische Schiene. So zusammengefasst dann eben auch.
Wow, das klingt nach so einem kleinen jungen Traum irgendwie, der mal im Kino saß und dachte, das will ich auch machen.
Tatsächlich nicht, nee.
Bei dir nicht, okay, da kommen wir gleich dazu. Was motiviert dich denn jeden Tag, diese Tätigkeit zu tun? Also ich weiß, dass du das sehr leidenschaftlich machst, das ist total dein Ding, oder?
Ja, auf jeden.
Was motiviert dich so jeden Tag?
Eigentlich tatsächlich meine Emotionen, die ich einfach so super schön verpacken kann in meiner Arbeit. Und man denkt vielleicht immer nur so bei Musikkomposition daran, dass man Emotionen verarbeiten kann. Aber ich finde eigentlich bei alle drei Bereichen, in denen ich tätig bin, gibt es so viel Möglichkeiten, Inspiration zu schaffen und in der Hinsicht dann eben auch nicht nur, dass ich meine Emotionen dadurch gut verarbeiten kann, sondern dass Leute, die die Arbeit hören, die die Musik hören oder die auf einem Konzert sind, wo ich live misch, hast du ja genauso voll die Gestaltungsfreiheit und inspirierst ja dadurch auch die Leute, ob die es schön finden oder nicht. Und auch da kann man halt sehr viel Gefühle eben einbauen oder Menschen inspirieren und das finde ich schön und deswegen liebe ich es, jeden Tag aufs Neue aufzustehen, weil ich weiß, dass ich einmal meine Leidenschaft nachgehen kann und gleichzeitig Leute inspirieren kann und zeigen kann, dass es eben auch was Schönes gibt.
Ich finde es jetzt total interessant. Ich hätte nie gedacht, dass es mit so viel Emotionen zu tun hat. Für mich war das eher jetzt vom Gefühl her so ein sehr technischer Beruf, wo man so eher im Verstand bei der Sache sein muss und strukturiert arbeiten. Es war mir gar nicht klar, dass es so ein kreativer, emotionaler Job ist.
Ja, das schon. Also auf jeden Fall, man hat schon sehr viel technische Sachen zu tun. Also wenn ich jetzt irgendwie so eine Aufnahme bearbeite oder sowas, ist es natürlich nicht unbedingt viel künstlerische Freiheit und auch nicht viel Kreativität. Aber schon allein da behaupte ich, hört man, in was für einer Lage du bist. Weil selbst wenn ich einfach nur eine stinknormale Audioaufnahme schneide und mies drauf bin, dann schneide ich sie halt auch dementsprechend. Dann scheiße ich vielleicht mal auf irgendwelche kleine Details, die ich eigentlich voll wichtig finde. Und deswegen ist es für mich schon sehr emotional, der Job, so auch wenn es technisch ist. Das hängt schon immer ganz arg daran, wie du drauf bist, aber natürlich am allermeisten, wenn man Musik macht, dann auf jeden Fall, weil Musik kannst du theoretisch perfekt machen, aber es funktioniert trotzdem nicht, wenn die Gefühle nicht da sind oder da waren.
Aha, das wollte ich gerade fragen. Bist du dann in deiner Arbeit perfektionistisch veranlagt?
Ja, brutal, also tatsächlich auch zu sehr, kommt aber auch von meiner Vergangenheit, aber da musste ich tatsächlich ein bisschen dran schrauben, auch nicht immer nur so perfektionistisch zu sein, weil sonst wird man natürlich auch nie fertig. Ja, beziehungsweise gibt es ja auch noch den anderen Teil in mir, obwohl ich auch die künstlerische Tätigkeit mache, bin ich ganz gerne aber auch Geschäftsmann oder baue auch was auf und träume gerne vor mir hin und habe Riesenvisionen, aber da muss man natürlich diesen ausgeglichenen Punkt kriegen, so irgendwie kreativ Arbeit zu machen, deine Leidenschaft nachzugehen, aber trotzdem auch ein Geschäftssystem dahinter zu haben, um Geld zu kriegen, weil ich muss ja irgendwie meine Brötchen zahlen. Und deswegen ist es da immer so dieser Wechsel halt und auch schwierig dann mal zurückzuschrauben, zu sagen, okay, ich mache jetzt das, was notwendig ist, damit meine Dienstleistung abgeschlossen ist, aber es muss nicht perfekt sein, weil es die Leute im Endeffekt sowieso nicht juckt.
Die würden den Unterschied gar nicht merken wahrscheinlich.
Ja, genau, es ist bei ganz vielen Sachen so tatsächlich und es ist dann so dieses Perfektionistische, wo man für sich selbst einfach sagen will, ich habe den Job geil gemacht, aber eigentlich juckt's den anderen nicht.
Gut. Genau. Wie bist du denn dazu gekommen, was du heute tust?
Ja, ganz skurril. Also es hat auch echt erst spät angefangen, aber darf ich dazu ganz kurz eine Story aus meiner Kindheit erzählen?
Ja, klar.
Weil die leitet es sehr schön ein. Mein Vater ist sehr musikalisch, meine Mom gar nicht. Mein Dad hat früher selber Gitarre gespielt gehabt und hat daher auch Gitarre übelst geliebt, aber der hat mit 24 mal seine ganzen Finger weggesägt an der linken Hand. Und konnte seitdem nicht mehr spielen. So, aber ich wusste, dass der sehr gutes Gehör hat und generell auch immer sehr musikalisch war. So hat er natürlich uns Kinder auch immer schon von klein auf irgendwie versucht, so irgendwie in die Musik zu schieben, so. Hat uns immer angeboten, dass er uns Unterricht zahlt, egal welches Instrument, wir sollen uns was aussuchen, so. Ich war aber der Einzige aus der Family, also ich bin der Fünfte von oben runter, ich habe 4 ältere Brüder. Die haben alle irgendwie angefangen, was zu spielen und ich war halt so, mit 4 kam mein Dad mal her und meinte, ja, wie sieht's aus, was willst du spielen? Und ich meinte so gar nichts, es juckt mich gar nicht so, ich habe da gar keinen Anreiz da dran. Okay, der hat mich in Ruhe gelassen. Mit 8 irgendwann mal hat er mich wieder gefragt, so, hey, komm, hast du nicht Lust, Gitarre zu spielen? So, das ist doch ein einfaches Instrument und das kannst du überall mitnehmen. Das wäre voll schön. Ich hab's früher auch gespielt. Mir wird's gefallen, wenn du es spielen würdest. Ich halt so, ja gut, wenn Papa das sagt, dann probiere ich's aus. Bin zum Unterricht gegangen, hatte 2 Monate Unterricht und hab dann zu meinem Dad gesagt, so, ne, never ever so. Ich werde nicht Gitarre spielen und vor allem gar nichts mit Musik zu tun haben. Das geht ja gar nicht, die Finger so verkrüppeln und irgendwelche Rhythmen schlagen und es ist doch alles irgendwie komplett nicht meine Welt. Ja, und da fand's mein Dad irgendwie ganz schade, hat's dann aber natürlich auch nicht gezwungen so. Ja, und dann habe ich irgendwie auch wieder gechillt, anderes Zeugs gemacht. Und irgendwann mal mit 12 kam mein Dad mal her und meinte, hey David, wie sieht's aus? Willst du nicht vielleicht doch mal irgendwie probieren, Gitarre zu spielen? Jetzt bist du älter, vielleicht macht's dir ja Bock. Und dann habe ich zu ihm halt eigentlich nur, um ihm abzuwimmeln, wenn ich ehrlich bin, gesagt, so ja, wenn ich wenigstens mal eine gescheite Gitarre hätte, würde ich da vielleicht probieren, weil ich hatte so eine 50-Euro-Schülergitarre. Und der so, ah ja, okay, ja, wie du meinst, so. Und hat mich dann auch in Ruhe gelassen. Und ich dachte so, ja, jetzt habe ich es endgültig mal weg, so. Ja, und dann mit 15, als ich 15 geworden bin, direkt an meinem Geburtstag, kommt mein Dad zu mir ins Zimmer, sagt, David, zieh dich an, komm mit. Ich so, jo, wo geht's hin? Der sagt so, zeige ich dir gleich. Dann sind wir ins Auto nach Freiburg gefahren, in diesen Gitarrenladen dort, ist ja einer der größten in Europa, und haufenweise Gitarrenauswahl. Also mein Dad führt mich rein und sagt, such dir egal welche Gitarre aus, ich zahle sie dir. Und ich war halt so, wow, okay. Ich war 15, keine Ahnung von Musik, von Gitarren erst gar nicht so. Ich habe ja nicht mal wirklich gespielt gehabt davor so. Und ja, natürlich Beratung geholt, so, habe dann auch eine gefunden, eine Ibanez, die mir total gefallen hat von dem Optischen und auch vom Sound, und habe mich so direkt da drin verliebt. Und dann kam mein Dad her und meinte so zu dem Verkäufer, ja, die nehmen wir mit. Und ich war halt so, boah, aber ich weiß gar nicht, was die kostet und so. Auf den Preis geguckt, war schon sehr erschrocken so. Und mein Dad sagt, ja, nee, das spielt keine Rolle, so, das holen wir. Und dann hat er mir noch einen Koffer dazu geholt mit Stimmgerät, wirklich komplette Ausrüstung. Ich natürlich voll auf Wolke 7, dachte so, ey, was geht, voll krass, jetzt habe ich so eine Mega-Gitarre und so. Bin nach Hause gekommen, mein Dad kommt ins Zimmer, sagt zu mir, weißt du noch, wo du mir gesagt hast, wenn du mal eine gescheite Gitarre hast, dann wirst du auch spielen. Jetzt hast du eine. Und das war dann halt für mich so, oh shit, stimmt, das habe ich gesagt. Aber ganz ehrlich, jetzt habe ich eine gescheite Gitarre, also warum soll ich es nicht probieren? Und ja, dann habe ich mir halt irgendwie YouTube-Videos angeguckt und habe ganz schnell irgendwie gemerkt, dass es ultra Spaß macht, weil es tatsächlich daran lag, dass es eine gute Gitarre war. Das muss ich auch wirklich sagen, weil schon allein die Spieltechnik einfach viel schöner war. Das klingt nicht scheiße, wenn du spielst, weil die Saiten nicht schön klingen, sondern es lag wirklich daran, wie du spielen kannst. Aber die Saiten und das Instrument an sich hat halt schön geklungen und es macht schon was aus. Ja, und dann habe ich das gelernt so und habe dann irgendwie mit 15 erst entdeckt, dass Musik vielleicht doch so irgendwie voll was für mich ist. Habe dann auch so als Teenie, 16-Jähriger, erste Beziehungen angefangen, so eigene Songs zu schreiben, die dann total klischee-kitschig waren so. Hatte dann irgendwann mal mit Dance EJ, das ist so ein Programm für Windows 95 noch. Damit habe ich angefangen, dann so ein paar Beats hin und her zu schieben und irgendwelche Samples aneinander zu reihen und Musik zu machen. Und es hat irgendwie Spaß gemacht, aber es war für mich immer so voll weit weg. Das war so ein Hobby einfach nur. Ich habe gemerkt, das macht mir Spaß. Jo, und dann irgendwann mal mit 17 hatte ich gedacht, jo, Gitarre kann ich jetzt so, irgendwie ein zweites Instrument wäre nicht schlecht zu können. Und dann habe ich mich an etwas erinnert, was wirklich als Kind war, weil ich dann irgendwie, als ich 3 war, sind wir in so ein Einkaufszentrum gegangen, da stand so ein Weihnachtsmann mit einem Saxophon und hat halt Saxophon gespielt, so Weihnachtslieder. Ich weiß noch, wie ich damals davor stand und das goldene Instrument gesehen habe und nur so dachte, wow, das ist ja so abgefahren. Also, wenn ich sowas mal hätte, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Und mit 17 habe ich mich dran erinnert und dachte so, stimmt, Saxophon hast du ja damals mal voll gefeiert, so, warum holst du dir jetzt keins und lernst es einfach so, das ist irgendwie schön, der Gedanke daran. Und habe dann auch ein Saxophon geholt und es war einfach so der, eigentlich das Instrument, was mich wirklich dann musikalisch voll getriggert hat, weil das einfach so ein wunderschönes Instrument ist und ich mich da so, drin so verliebt habe, also wirklich mehr als in die Gitarre. Weil, ach, das war einfach schön, das Instrument zu spielen. Du kannst einfach so komplett abtauchen. Ich stelle mir dann immer vor, ich bin jede einzelne Note, die ich spiele, die ich so mitfliege. Und das ist einfach so wunderschön, da kann ich so abtauchen in meine Welt. Und das habe ich dann mit 17 eben auch gelernt. Und da ist mir dann irgendwie auch klar geworden, hey, vielleicht kannst du doch mehr mit Musik machen, so, weil das ist schön. Du kannst Leute inspirieren, du kannst Leute berühren, du kannst Leute Emotionen zeigen. Und ich war damals ja noch in der Kirche, in der Sekte, und da habe ich sehr viel dann musikalisch gemacht, weil mein Dad mich natürlich da auch gefördert hat. Und dann habe ich irgendwann mal den Sonntagsgottesdienst geleitet mit Gitarrengesang und habe das halt eben angeführt so, oder dann mit meinem Bruder ganz oft irgendwie was vorgespielt im Gottesdienst und zu Weihnachten immer irgendwas gemacht. Und es war schon schön, weil du siehst halt, wie die Leute darauf reagieren und die heulen und sind voll emotional mitgenommen. Das fand ich damals schon immer so schön, irgendwie zu sehen, wie viel du nur durch ein Instrument machen kannst. Und Leute kommen zu dir und sagen zu dir, hey, ich habe seit 5 Jahren nicht geheult und als ihr da euer Lied gespielt habt, bin ich einfach zusammengebrochen. Ich habe das erste Mal wieder weinen können, so, weil es mich einfach mitgenommen hat. Und das fand ich so wunderschön und auch gleichzeitig so interessant, weil ich mich dann angefangen habe, mit Musikpsychologie auseinanderzusetzen, weil ich wissen wollte, was passiert denn da eigentlich, so wissenschaftlich gesehen. Und das war dann auch sehr spannend, weil ich dann da auch so den Gedanke hatte, vielleicht kann ich ja doch irgendwann mal was machen in Richtung Musik. Aber parallel lief ja natürlich mein Leben, was ich leben musste, wie mein Dad es eigentlich wollte. Das heißt, ich habe mit 15 noch meine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker angefangen. Ich bin Hauptschüler, habe meinen Abschluss auch mit 15 gemacht gehabt so und meine Ausbildung direkt angefangen, so schnell wie möglich raus, Geld verdienen. Habe dann aber auch die Ausbildung verkürzt mit 18 und ich bin quasi im März 18 geworden und hatte in April meine Abschlussprüfung. Weil ganz jung quasi so ausgelernt, Festvertrag unbefristet, richtig gutes Geld verdient, du wohnst zu Hause bei Eltern, Führerschein von Papa gezahlt bekommen, Auto von Papa. Natürlich irgendwie steht dir gefühlt die Welt offen und ich stand halt da und dachte, yo, jetzt hast du hier halt deinen coolen Job, du hockst im Büro, programmierst irgendwie, aber jetzt schaffst du hier 5 Jahre, 10 Jahre, machst einen Meister, machst einen Techniker, bist dann irgendwann mal vielleicht Teamkoordinator, Abteilungsleiter. Lass es ganz gut gehen, du gehst voll ab und bist irgendwann mal in den 20 Jahren Geschäftsführer von irgendeiner Firma, wo du dich hochgearbeitet hast und dann bist du immer noch eine Nummer, die ausgetauscht werden kann, weil da hockt irgendwo ein Investor über dir, der sagt, wo der Laden lang läuft. Und da habe ich dann gedacht so, jo, ich glaube, ich will der Investor sein. Dann ist mir klar geworden, aber so kannst du nicht den Investor werden oder zum Investor werden, wenn du einfach nur jetzt quasi dem System nachläufst und gar nicht mal deine eigenen Sachen findest. Und dann habe ich ein sehr interessantes Gespräch mit meinem damaligen Meister geführt gehabt, weil der hat mir tatsächlich nach einem halben Jahr, als ich ausgelernt war, angeboten, dass ich einen Meister mache bei denen und die das auch zahlen als Abendschule, weil er unbedingt wollte, dass ich danach dann quasi auch wirklich hochsteig, so. Ich habe mich auch gut angestellt, weil es natürlich schon Spaß gemacht hatte, der Job, aber es war jetzt nicht diese Erfüllung, weil ich bin damals zum Beispiel nie aufgewacht und dachte so, boah, geil, zur Arbeit gehen. Das war immer so, erster Gedanke, Wecker klingelt, ach scheiße, schon wieder aufstehen und dann hast du dich gerafft, so okay, komm, so schlimm ist es gar nicht, jetzt schaffst du deine 7 Stunden, dann hast du noch was vom Tag und kannst wieder was machen. Und genau, das war halt nicht so diese Erfüllung. Und als ich mit meinem Meister gesprochen habe, sagt er zu mir so, ja, wie sieht's aus? Würdest du den Techniker machen? Wir würden dich auch direkt zur Schule schicken. Dann habe ich zu ihm damals gesagt, hey, ganz ehrlich, Eddie, ich weiß nicht, ob ich hier bleiben will, weil es ist schon ganz cool und ich habe hier mega die Möglichkeiten, aber es erfüllt mich nicht so. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Und das fand ich sehr inspirierend, als er dann damals zu mir gesagt hat, David, lass dir Zeit, komm nächste Woche zu mir, aber hör mal auf dein Herz, was dein Herz dir sagt und folge deinem Herz. Dir ist hier keiner sauer, wenn du gehst oder irgendwas anderes machst. Du bist ein super Mitarbeiter, ich stell dir ein gutes Arbeitszeugnis aus und die Tür steht dir immer offen, wenn du kommen willst, immer gerne. So. Und das hat mir halt irgendwie so die Angst genommen, was Neues auszuprobieren, weil ich tatsächlich dadurch ja so ein Backup hatte. Und ich war dann auch zu Hause und habe überlegt, okay, was machst du? Und irgendwie kam dann natürlich direkt der Gedanke, Musik studieren. Aber ich bin Hauptschüler, habe kein Abi, keine Fachhochschulreife, also geht erstmal gar nicht staatlich anerkannt. Ich krieg da nirgends eine Zusage. Ich müsste Abi nachholen, war mir aber zu blöd, irgendwie Zeit zu verschwenden für ein Abi. Also habe ich geguckt, was für Alternativen es gibt und bin dann auf die Deutsche Pop gestoßen, die Deutsche Pop Akademie. Die hatte damals noch in München und in Frankfurt einen Standort und ich hatte dann da angerufen, gefragt, wie es aussieht, ob ich mal irgendwie zu einem Gespräch kommen kann, weil es ist eine Privatakademie. Das heißt, du musst halt zahlen und kannst so einen Einstufungstest machen. Und dann gucken die, ob du halt geeignet bist oder nicht. Und ich bin dann da halt hin und die meinten so, ja, passt doch, ganz super so, du hast schon Erfahrung mit Musikinstrumente, du kennst dich ein bisschen mit Programme aus, warum nicht, was willst du denn machen? Und ich war so, ja, keine Ahnung, was bietet ihr an? Und dann haben die mir halt damals noch gesagt, es gab ja noch keinen Bachelor oder Master, dass es den Diplom-Studiengang quasi gibt, das sind 3 verschiedene Studiengänge eigentlich gewesen, also gerade Filmkomponist, Sounddesigner oder Tonmeister. Und die gehen jeweils eigentlich 4 Jahre. Und ich dachte halt so, ja, eigentlich interessieren mich alle Bereiche. So, ich konnte mich da irgendwie nicht entscheiden. Und dann war es aber noch so, ja, keine Ahnung, aber wo da musste ich halt irgendwie da hinziehen, nach Frankfurt oder Mannheim. Mannheim sag ich, Frankfurt oder München. Und war dann noch so ein bisschen am Zweifeln. Und dann war es der letzte Tag, bevor ich dann zu meinem Meister tatsächlich Bescheid sagen sollte. Und ich war so, ja, keine Ahnung, du hast da noch nicht mal eine Zusage, was weiß ich, irgendwie alles so voll offen. Und dann kriege ich aber einen Anruf von dem Standortleiter aus München von der Deutschen Pop und der meint, ja, hey, du hast halt echt Schweineglück. Ich so, wieso, was denn? Der so, ja, das sind gerade 90% der neuen Anmeldungen aus Baden-Württemberg und wir haben jetzt mit dem Vorstand entschieden, einen neuen Standort in Stuttgart aufzumachen. Das heißt, du musst nicht mal irgendwie umziehen, du kannst auch da bleiben. Ich so, ja, perfekt, das ist doch super. Dann habe ich mich auch direkt angemeldet und gesagt, so, ich würde es gerne machen. Genau, und da bin ich dann eben am nächsten Tag zu meinem Meister hin, habe ihm gesagt, so, ich gehe jetzt Musik studieren, und der war auch so, was, Musik, okay, das wäre das Letzte, was ich dachte, okay. Und für mich damals dann aber auch so, ich wusste gar nicht, auf was ich mich einlasse, also es war wirklich so, hey, du probierst es jetzt, ich weiß, das ist irgendwie etwas, wo ich Leidenschaft habe, aber ich hatte zum Beispiel tontechnisch echt null Ahnung, so, ich hatte noch nie, bis ich 19 war, irgendein Mikro wirklich mal verstanden oder irgendwo angeschlossen oder irgendetwas Tontechnisches gemacht. Musik war schon so sehr vertraut, weil ich ja Gitarre und Saxophon gespielt habe, aber sonst halt auch eher weniger. Und ja, dann hatte ich halt gedacht, super, wenn es hier in Stuttgart ist und ich sowieso jetzt meinen Job kündige und dann quasi alles dafür gibt, dann brauche ich ja auch nicht die 3 Studiengänge nacheinander machen, sondern ich mache sie gleichzeitig. Dann spare ich mir Zeit. Und ja, das war dann halt auch so, da hat der Chef mich gefragt, ob ich sicher bin, dass ich 3 Studiengänge gleichzeitig machen will, weil eigentlich jedes Studiengang ja eigentlich ein Vollzeitstudium ist. So. Und ich habe gesagt, so, ja, ganz ehrlich, entweder ich bin dafür geschaffen oder ich bin dafür nicht geschaffen. Wenn ich das mache, dann richtig. Also zahle ich euch alles im Voraus und dann werde ich auch nicht mehr arbeiten gehen. Ich werde Tag und Nacht hier hocken in der Uni und mein Zeugs machen.
Okay.
Und das war dann tatsächlich auch so. Also ich habe dann nämlich auch meinen Job gekündigt, also Festvertrag unbefristet, so alles aufgegeben. Mein Dad war da zum Beispiel überhaupt gar nicht begeistert davon. So, das war dann so die parallele Story, wo richtig Trouble entstanden ist. Weil er aus der Industrie kommt und es ja gar nicht geht, dass man einen Festvertrag und unbefristet als 18-Jähriger dann aufgibt. So hast du ja eigentlich ausgesorgt für dein Leben. Und ja, ich bin dann aber halt eben zur Deutschen Pop, hab dort dann mein Studium direkt gezahlt gehabt, weil ich was angespart hatte von meiner Arbeit und bin dann auch von zu Hause abgehauen, nach Stuttgart gezogen mit nichts. Ich bin hier in ein WG-Zimmer von einem Kumpel mit einer Decke auf dem Boden. Okay. Und hab halt quasi, saß da und dachte so, okay, jetzt hast du halt die Möglichkeit, neu anzufangen. Musik studierst du jetzt, du hast gezahlt, aber das Geld war, was ich angespart hatte, halt alles auch auf Null dann. So, das heißt, ich hatte zwar quasi jetzt nicht Minus oder irgendwas, wo schlecht war, aber ich hatte jetzt eine Zukunft vor mir, wo ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Und deswegen war mir dann damals schon klar, ich weiß noch, wie ich in meinem Zimmer saß die erste Nacht in Stuttgart und dachte so, okay, jetzt entweder Vollgas 100% oder gar nichts. So, jetzt hast du den Schritt gewagt und jetzt gibt's kein Zurück. Und mein Dad hat mir immer beigebracht, geht nicht, gibt's nicht. Und das war irgendwie so ein guter Ansporn. Ja, und dann habe ich tatsächlich Tag und Nacht in der Akademie verbracht. weil ich mich auch ganz gut mit den Chefs verstanden habe dort. Und wir waren ja, ich war die erste Klasse, die da gestartet hat. Und wir waren am Anfang auch nur 5 Personen in der Klasse. Es war halt sehr familiär und übersichtlich. Und daher war auch nicht so viel Trubel noch da und nicht so viele Klassen mit so vielen Leuten. Dann durften wir halt ständig dort chillen. Und die haben dann ein neues Studio reingebaut in der Akademie. Und da bin ich dann halt irgendwie auch ständig gewesen, weil es war ja sonst niemand da. Und genau, also so bin ich eigentlich erst überhaupt auf die Schiene gekommen. Bis dato war mir aber auch noch nicht klar, was ich eigentlich dadurch erreichen kann. Also es war jetzt nicht unbedingt immer mein Traum, irgendwie so das zu erreichen, was ich jetzt zum Teil schon erreicht habe, sondern ich habe eigentlich entweder viel größer geträumt oder überhaupt gar nicht geträumt, sondern einfach nur gemacht, weil ich nicht wusste, über was ich träumen soll. Und wenn ich nicht irgendeine Erfahrung mache und etwas einfach mal mache, dann kann ich auch nicht wissen, ob das vielleicht funktioniert oder nicht.
Mhm.
Genau.
Wahnsinn. Eine unglaubliche Entwicklungsstory. Also es hört sich wirklich nach, ich weiß nicht, ob du unser Coverbild nennst, komplett entwickeln. Weil irgendwas hat dich ja vorher davon abgehalten, diese Dinge vorher schon zu tun. Wie war das für dich? War das ein schmerzhafter Prozess, sich da von der Familie so zu entkoppeln? Sich so abzutrennen und deinen Herzensweg zu verfolgen? Oder war da etwas in dir einfach stärker, wo dich immer weiter in Richtung Musik getrieben hat?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war das Schlimmste, was ich jemals bis jetzt in meinem Leben erlebt habe. Sei es psychisch als auch materiell oder physisch. Aber ich hatte zum einen immer irgendwie so ein sehr, sehr angenehmes Urvertrauen in mir drin, was mir irgendwie doch immer in jeder Situation so ein bisschen die Ruhe gegeben hat und mir gezeigt hat, dass das, was du machst, schon richtig ist. Weil ich schon in meiner Ausbildung und in der ganzen Phase, noch in meiner Entwicklungsphase, so als Jugendlicher, hatte ich sehr oft so dieses typische Bauchgefühl. Und immer, wenn ich mich da dran gehalten habe oder orientiert habe, waren das immer die besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Deswegen war ich da irgendwie schon als 18-Jähriger, 19-Jähriger für mich irgendwie so ganz klar, ich weiß zwar nicht, was das ist, ich kann es nicht zuordnen, aber da ist etwas in mir drin, was mir irgendwie sagt, dass das sich gut anfühlt und das sich nicht gut anfühlt. Mhm. Und dem bin ich dann ganz oft nachgegangen, aber natürlich dann irgendwo wieder der rationale Teil in mir, der dann auch aus dieser Erziehung kommt und diesem Sektentum und dem Ganzen, war natürlich dann psychisch halt einer der krassesten Sachen, so, weil Familie wurde komplett abgeschrieben, so. Mein Vater hat zu mir auch gesagt, ich bin nicht mehr sein Sohn, so, du existierst dann einfach nicht mehr. Der hat mich auch im ersten halben Jahr, also im ersten Semester, mindestens 10-mal versucht, davon zu überzeugen, dass ich das Studium abbrich. Anfangs mal mit normale Möglichkeiten, irgendwann mal zum Schluss halt mit Erpressungen und psychische Gehirnwäschen. Und und dann ging es halt gerade weiter mit der ganzen Kirche. So, das ist ja dann auch nicht nur gewesen, dass ich familiär irgendwie dann da schon Stress hatte. Dann kam eben der Pastor von der Kirche, beziehungsweise dann der Bischofsrat und sowas. Und jeder hat halt mit dir ein Gespräch gesucht, warum du ja vom Glauben abfällst. Also ich muss dazu kurz sagen, dass ich eben aus einer sehr konservativen, religiösen Gemeinschaft stamm und die halt die Bibel sehr, sehr, sehr krass als Glaubensgrundlage nehmen. Zum Teil vielleicht auch, wenn man sie so beschreiben darf, vielleicht ungefähr so 500 Jahre zurückleben noch. Mhm. also auch so von der Anschauung und generell einfach so. Anderes Thema, auf jeden Fall war das auch nicht easy. Das hat mir irgendwie quasi psychisch dann so komplett die Energie geraubt. Da muss ich sagen, dass ich eigentlich wirklich froh war, dass ich damals meine damalige Freundin, die Lee hatte, weil die hat quasi den kompletten Prozess miterlebt. Als ich angefangen habe, mein erstes Semester zu studieren, habe ich sie kennengelernt und da waren wir aber auch noch nicht zusammen. Es war wirklich eine reine Freundschaft so und die hat halt schon mitbekommen, wie ich da so psychisch komplett abgekackt bin und wie ich dann in Stuttgart alleine saß und einfach nicht wusste, was ich jetzt anfangen soll und sie immer da saß und gesagt hat, hey, du hast es schon so weit gebracht, so, und du weißt, was sich gut anfühlt, zieh dein Ding durch, so, lass dich da jetzt nicht runterkriegen und zerbrech nicht wieder nur durch irgendwelche alte Gewohnheiten. Und es hat mir sehr viel Kraft gegeben, muss ich zum einen sagen, zum anderen, war mir klar, dass wenn du jetzt diesen Schritt gewagt hast, da raus, zurück geht nicht mehr, so, das gibt's nicht, weil, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber das war ehrlich gesagt mein Antrieb, dieser Stolz einfach so auch zu sagen, ich habe meinen Eltern gesagt, ich verwirkliche meinen Traum quasi und wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich mich ja irgendwie rechtfertigen dafür und dann haben sie ja recht und das wollte ich halt irgendwie nicht wahrhaben. Mhm. und habe mir quasi dann so diesen ganzen Trouble von der Family eher als Ansporn genommen und als Energiezufluss so, um mir selbst zu sagen, so, hey, komm, auch wenn du jetzt rational keine Erklärung dafür hast, warum alles so scheiße läuft, kannst du trotzdem die Energie nehmen, um jetzt was zu ändern, damit es in der Zukunft vielleicht anders ist. Und das hat mir halt irgendwie echt sehr viel Kraft gegeben. Und gleichzeitig aber natürlich auch der Umgang mit den Leuten hier, weil ich habe meinen kompletten Freundeskreis aufgegeben, weil die waren alle auch komplett nicht dafür, was ich mache, so. Die haben alle zu mir gesagt, so, ja, jetzt hast du einen festen Job und sowas und du gibst jetzt für ein Studium einen Kleinwagen aus an Geld, so, wie bescheuert bist du eigentlich? Davon könntest du dir ein Auto holen, fette Karre fahren, mit Tussen chillen und durch die Gegend heizen, so, und du gibst halt irgendwie so viel Geld für ein Studium aus und weißt nicht mal, ob das überhaupt was für dich ist. Und da habe ich halt zu denen dann damals schon gesagt, so, hey Leute, ihr lebt nicht in meiner Welt, nicht in meiner Wahrnehmung, ihr könnt es vielleicht nicht verstehen, aber ich fühle mich hier so glücklich wie noch nie. Hier bin ich, hier bin ich frei, hier kann ich irgendwie endlich mal mein Leben in die Hand nehmen und habe sehr viele Inspirationen von den ganzen Leuten hier dann auch gekriegt, weil durch das Studium bin ich ja immer mehr in Kontakt mit den ganzen Musikern gekommen und die Musiker sind ja, oder viele Musiker sind ja sowieso schon sehr weird und durchgeknallt, Künstler halt. Und das fand ich immer so spannend, dann mit denen zu diskutieren, deren Weltanschauung auch mitzubekommen. Und da habe ich irgendwann mal gecheckt, hey, die Leute, die sind nicht in der Kirche aufgewachsen, ohne diesen Glauben und sowas. Und die strahlen trotzdem so eine wunderschöne Glücklichkeit aus und haben so eine Leidenschaft da drin. Das will ich irgendwie auch haben. Und habe dann halt eben sehr viel nachgefragt, wie die dazu kommen, was für Weltanschauungen die haben. Und da war mein Dozent, mein Mentor auch, der mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin, der hat mir sehr viel geholfen in dieser Phase auch, während dem Studium mir quasi zu zeigen, wie viel ich eigentlich rausholen kann aus der Musik, weil ich natürlich Leidenschaft für Musik hatte und im Studium Tag und Nacht da drin saß und gedacht hatte, wow, das macht mich einfach so glücklich und das erfüllt mich so, aber trotzdem irgendwo meine ganze psychische, wie soll ich sagen, weil ja, mein psychischer Zustand mich natürlich irgendwie trotzdem so krass daran gehalten hat, an meine Vergangenheit festzuhalten und ich dadurch auch wieder künstlerisch voll eingeschränkt war. Sehr viele Glaubensgrundsätze hatte, die total nicht produktiv waren für dieses Business. Ein kurzes Beispiel, in der Kirche wurde uns zum Beispiel gesagt, Rockmusik ist so das Schlimmste, was du hören kannst. Das ist teuflisch und satanisch und das hat böse Mächte und was weiß ich. Und natürlich prägt das sich so krass bei dir in dein Unterbewusstsein ein. Mhm. dass du diese Musik einfach verabscheust und nicht mehr hören kannst, weil sobald du sie hörst, bildest du dir ein, die hat eine negative Wirkung auf dich. Da sind wir ja wieder beim Punkt, wie viel man mit dem Kopf machen kann. Und auf einmal saß ich da drin im Studium und das heißt ja hier AC/DC irgendwie Highway to Hell Analyse machen und ich sitze da und sage, ich höre den Song nicht. Und mein Dozent sagt halt so, hey, wieso nicht? Ist ja, ich kann es nicht leiden und ich höre so Musik nicht. Das hat voll die negative Wirkung. Und das fand ich dann immer super spannend, wie mein Dozent damit umgegangen ist, weil er direkt gecheckt hat, dass ich da jetzt nicht aus irgendwelchen Verhältnissen komme und sowas sag, weil ich jetzt einfach Bock habe, sondern dass da mehr dahinter steckt. Und er war auch ein sehr intelligenter und weiser Mensch. Und er hat mich dann immer in den Pausen so hergeholt und hat angefangen, mit mir immer wieder so zu sprechen. Da hat dann auch ganz schnell rausgekriegt, so, oder ich habe es ihm auch gesagt, aus was für Verhältnisse ich komme. Und da meinte der so, ja, es ist krass, so, dass du dich so festfährst auf spezielle Stilrichtungen nur, weil für mich war zum Beispiel Klassik so das einzig Wahre und Richtige. Ich wollte auch alles nur mit Klassik zu tun haben, alles andere nicht. Popmusik und sonstiger Scheiß war für mich so, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Und er hat dann quasi mit Absicht jede Woche hatte mir die schlimmsten Songs zur Analyse gegeben. Ich habe ihn gehasst dafür. Ich musste jede Woche Songs analysieren, die ich wirklich überhaupt nicht leiden konnte, niemals hören würde. Und dabei habe ich aber dann gelernt, als ich angefangen habe, die Musik mal objektiv zu hören und als Künstler und als Kunst zu verstehen, habe ich gemerkt, dass dieser ganze Glaubensgrundsatz und dieses ganze Denken, was ich drin hatte, ja nur im Kopf passiert, aber die Musik selber so wunderschön ist und du bei jeder Stilrichtung einfach so viel faszinierende Harmonien und Emotionen wahrnehmen kannst. Und das hat mir geholfen, so quasi Musik auch aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Und seitdem bin ich halt irgendwie gar nicht festgefahren. Ich höre alles. So, es gibt nichts, was ich nicht hören kann und nicht feier. So, selbst Schlager, wo die meisten sagen, da hört's auf. Ich kann das hören, ich kann es feiern, ich kann mich damit identifizieren und ich kann da mega viel rausnehmen. Ich find's nicht schlimm. So. Und das fand ich halt so super krass, diese Phase dann auch quasi parallel mitzumachen, so, was dann aber auch wieder mit meiner Persönlichkeit zu tun hatte, weil ich dadurch natürlich angefangen habe, Emotionen anders auszuleben, Emotionen anders zu verarbeiten und dann diesen ganzen Sprung quasi auch von diesem Rausgehen und meine Vergangenheit hinter mir lassen halt ganz gut gemeistert hatte, dadurch, dass ich halt hier neue Leute kennengelernt habe, neue Ansichten mitbekommen habe und dann halt eben auch gemerkt habe, dass da viel mehr dahinter steckt als das, was ich dachte, dass ich kann. Hat natürlich dann auch wieder sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun gehabt und Selbstwertgefühl, was bei mir halt vollkommen am Keller war. Und das habe ich halt irgendwie auch nie wahrhaben wollen. Eben weil Hauptschüler und dann hocke ich da im ersten Unterrichtseinheit, da hocken die anderen 5 Leute drin in der Klasse. Mein Dozent kommt rein, gerade der Mentor, der so super intelligent war. Und als allererstes sagt er, als er in den Unterricht reinkommt, so Leute, ich möchte euch echt nicht demotivieren oder hier irgendwie was wegnehmen, aber von euch 5 Leuten schafft es vielleicht einer, hier erfolgreich rauszulaufen und ihr werdet vielleicht damit Geld verdienen, aber macht euch nichts draus. Und ich saß halt da und es war so vollkommen klar, ich weiß es noch genau, ich saß hinten links in einem Eck und dann dachte ich nur so, okay, schon krass so, hart, aber mal schauen so, wer hier die Leute sind, ich kenne die ja nicht, dann war die Vorstellungsrunde und der erste fängt an, Vater Musiker, hier Band und keine Ahnung, der hat da den Kontakt und da und alles so voll die krassen Leute, schon im Abi irgendwie Musik 4-stündig gehabt und hier nochmal was gemacht und da und ich saß da und dachte so, wow, bei meiner Vorstellung so, hey, ich bin Hauptschüler, hab eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker gemacht und dachte jetzt, ich probiere mal Musik zu machen.
Geil.
Und natürlich guckt dich jeder an wie, okay, dein Ernst und in dem Moment weiß ich auch noch so, ich saß da und dachte so, okay, du bist safe, nicht der eine, der hier rausläuft und erfolgreich wird. So, da hocken die anderen, die haben einfach schon alles vorbereitet bekommen, so als würdest du mithalten können. Gleichzeitig aber der andere Teil in mir sagt so, nein, Mann, ihr könnt mich am Arsch lecken, euch zeige ich, dass auch ein Hauptschüler was erreichen kann. Es war immer dieser Kampf in mir selber quasi. Und ja, dadurch, dass ich dann aber auch mich super verstanden habe mit den ganzen Dozenten und alles genommen habe, was geht. Ich habe die Dozenten durchlöchert, in jeder Pause alles gefragt, immer, in jeder Hinsicht, nicht nur musikalisch, sondern generell, was Lebenserfahrung angeht und immer rausgesaugt. Und irgendwann mal fanden die Dozenten es natürlich auch spannend, dass ich da so leidenschaftlich dahinter bin und ständig so viel Zeit investiere und haben mich dann hin und wieder mal auf Jobs mitgenommen, haben mir irgendwelche Arbeiten gegeben und dass ich sie machen kann. Dadurch bin ich halt dann schon eher so in die Ebene gekommen von der Bevorzugte. Und da war mir dann auch klar so, hey, okay, wenn du schon nicht mit deinem technischen Menschen können vielleicht jetzt hier die Leute begeistern kannst, kannst du durch deine Persönlichkeit, durch deine Sympathie vielleicht irgendwie den Zugang schaffen, um doch was zu erreichen oder jetzt nicht ganz komplett abzukacken. Hab dabei aber gleichzeitig gar nicht gemerkt, wie viel ich eigentlich gelernt habe und wie viel ich tatsächlich konnte, weil ich habe mich selber immer so runtergestuft. Ich kann ja nichts und ich mache ja nichts und ich studiere es ja jetzt gerade erst und ich probiere ja nur aus. Und auf einmal machst du dann schon Jobs von irgendwelchen Dozenten, die halt richtig krass sind, und für mich war das so, ja, das ist ja nur ein Studentenprojekt. Und irgendwann mal kamen halt auch die Dozenten her und meinten, hey David, das ist krass, was du machst, du hast voll Leidenschaft und Talent dafür, so mach doch mehr draus. Und für mich war es da das erste Mal, so dann nach dem vierten Semester war es erst, da habe ich gedacht, okay, vielleicht akzeptierst du es einfach, dass es der richtige Weg war, den du gewählt hast, und hängst nicht die ganze Zeit so da dran, dass das ja aber vielleicht auch voll falsch sein konnte. Und ich habe schon ganz oft auch daran gedacht, so scheiße, du hättest auch einfach in der Firma bleiben können, du hättest dein sicheres Geld, du hättest dein Leben, jetzt bist du hier in Stuttgart komplett neu, keine Freunde, niemand, so du hockst komplett alleine da. Keiner ruft dich an und fragt, wie es dir geht oder wie es mit dem Studium läuft oder sonst noch was, außer meine Freundin damals so. Und das war schon echt nicht leicht, aber andererseits irgendwie auch voll geil, weil ich hab's geliebt, diese Unsicherheiten, diesen Adrenalinkick und diese Herausforderungen zu wissen, dass es eigentlich so was Unmachbares gibt, aber ich schaff's. Und das war irgendwie geil. Und dann bin ich auch dadurch echt sehr schnell in diese Akzeptanz gegangen, mir selbst gegenüber, und hab dann halt angefangen, auch echt rauszuhauen. Und dadurch hatte ich dann echt sehr schöne, gute Vorteile gegenüber den anderen, weil ich natürlich nach dem Studium dann gleich schon feste Jobs hatte und hier und da und konnte dann halt sehr viel darauf aufbauen. Und das fand ich halt eben sehr hilfreich durch diese ganze private, persönliche Entwicklungsphase auch in der Zeit, weil es echt nicht easy war und das alles irgendwie so miteinander zusammengespielt hat.
Ja, das war jetzt der erste Teil der spannenden Geschichte. Es geht mega spannend weiter. Also bitte hört morgen wieder rein. Verpasst nicht, wie es weitergeht. Es geht wirklich im Detail darum, wie er zu seinem eigenen Studio gekommen ist, wie er tatsächlich dann doch noch Menschen gefunden hat, die an ihn geglaubt haben und ihn auch finanziell unterstützen wollten. Er erzählt, wie er die Welt verändern möchte durch Emotionen. Und er erzählt noch ganz viele verschiedene Sachen und die sind so spannend, die dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Nimmt euch mit in eine innere Reise, in seine eigene emotionale Welt. Er führt euch so ein bisschen durch die Geschichte seines Lebens, und auch wenn er brutal jung ist mit seinen 25 Jahren, hat er schon so unglaublich viel erreicht, wofür er echt stolz sein kann. Und dafür erfahrt ihr morgen einfach noch ganz viel mehr, und ich freue mich, wenn ihr morgen nochmal einschaltet. Bis dahin wünschen wir euch einen wundervoll erfolgreichen Tag. Vielleicht nehmt ihr ein bisschen von dem, was David hat, und erfüllt euch auch eure Träume. Und wenn euch das Interview gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und freuen uns auch auf morgen. Ciao!